herzliches Grüß Gott wieder zur 93. Lehreinheit der Bibelschule für Menschenspezialisten, Neutestamentliche Lebensschule. Es geht ja darum, auf dieser Erde, nicht was tut der Teufel alles da draußen, nicht was finden die verschiedenen Religionen für richtig, sondern die entscheidende Frage ist, weißt du wirklich, wer du bist? Regiert wirklich Gott in deinem Leben? Das ist die einzige Frage, die zählt. Wer ist es, der dich lebt? Der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch allein, die Hardware allein nützt nichts. Wer lebt dich? Wir haben uns so entschieden, dass wir den Kolosserbrief nochmal durcharbeiten. Wir haben den Galaterbrief von Vers zu Vers durchgearbeitet, noch aus dieser Sicht. Wie sieht Gott uns? Wer sind wir Menschen in Christus aus der Sicht Gottes? Wir haben den Galaterbrief gehabt, wir haben den Epheserbrief gehabt und wir sind jetzt schon, glaube ich, die dritte Stunde beim Kolosserbrief. Und der Kolosserbrief, der sagt uns wieder so kerzengenau, was das heißt. Wie Christus gestorben, mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Also 93. Lehreinheit. Und gerade wenn es jetzt zum Ende zugeht, von diesen 104 Stunden, 52 Wochen, je 2 Stunden, ist es sehr wichtig, dass wir uns noch richtig bewusst werden. Was hat er aus uns gemacht? Was heißt es, Christ zu sein? Was heißt es, ein Teil seines Leibes zu sein? Erfüllt mit dem, der das All ganz und gar beherrscht. Was heißt es, dieser Welt gestorben zu sein? Dieser Welt gestorben zu sein. Was heißt es wirklich? Davon hängt deine Zukunft ab und meine auch. Die Frage ist, wie viel Erkenntnis hast du an diesem Bereich, in diesem Punkt, in diesem kybernetisch entscheidendsten, wirkungsvollsten Punkt? Im Hosea steht ja, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Mein Volk, nicht die Welt geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Mein Volk weiß nicht, was ich aus ihnen gemacht habe. Religion sagt ihnen das nicht, sonst wäre ja die Religion vorbei. Religion funktioniert dann nur, solange man den Menschen sagen kann, was sie zu tun haben. Und ihnen nicht sagt, dass es Gott schon alles erledigt hat. Religion ist ganz was anderes. Verwechsel nicht Religion mit Reich Gottes. Das sind zwei grundverschiedene Dinge. Gehen wir zum Kolosser, Kapitel 2, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Vielleicht gehen wir ein paar Vers zurück zum Kapitel 2, Vers 8. Gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und falschen Lehre verführt, die sich nur auf menschliche Traditionen, Überlieferungen stützen und sich auf die Elementarmächte dieser Welt, das Weltliche, berufen, nicht aber auf Christus. Denn in ihm allein, in ihm, diesem Jesus Christus allein, wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes. Durch ihn seid auch ihr davon erfüllt. Durch diesen Jesus Christus, der unser Haupt ist, wir sind sein Leib, sind auch wir erfüllt von dieser ganzen Fülle Gottes, denn er ist das Haupt aller Mächte und Gewalten. Er ist das Haupt, wir sind der Leib, sein Leib ist erfüllt mit dem, der das All ganz und gar beherrscht. Ihr wart tot, Vers 13, ihr wart tot infolge eurer Sünden und euer Leib war unbeschnitten. Gott aber, er schreibt hier zu den Heidenvölkern, die Heidenvölker waren tot, sie waren nicht Teil des alten Bundes, sie waren tot. Wer nicht das Leben hat, ist tot. Jesus Christus ist das Leben. Er hat gesagt im Johannes 14,6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Im ersten Johannesbrief steht, wer Jesus Christus hat, hat das Leben. Wer Jesus Christus nicht hat, hat das Leben nicht. Die Heiden hatten das Leben nicht. Daher waren sie tot, logischerweise. Ihr wart tot infolge eurer Sünden und euer Leib war unbeschnitten. Gott aber, also euer Leib war unbeschnitten, heißt, ihr wart nicht Teil des alten Bundes. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Er hat uns lebendig gemacht, nicht du wirst einmal lebendig, er hat dich bereits lebendig gemacht. Was machst du jetzt mit der Information? Sitzt immer noch rum und bist frustriert? Er hat dich lebendig gemacht, zusammen mit Christus, und uns alle Sünden vergeben. Er hat uns alle Sünden vergeben. Freund, Schuldgefühle haben keinen Platz mehr in deinem Leben. Römer Kapitel 8, Vers 1, haben wir schon so oft zitiert, weil es immer noch Menschen gibt, die Schuldgefühle haben. Christen, Leute, die Bibelschulen besucht haben, haben Schuldgefühle, stell dir vor. Römer Kapitel 8, Vers 1, jetzt gibt es keine Schuldgefühle mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr, keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Vers 2, denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich, sag mal, hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Gehen wir zurück zum Kolosser. Ihr wart tot infolge eurer Sünden und euer Leib war unbeschnitten. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle, sag einmal alle, Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, aufgrund der Erbsünde, durchgestrichen, und seine Forderungen, die uns anklagten, hat er aufgehoben. Freund, wenn der Schuldschein durchgestrichen ist, dann bist du nichts mehr schuldig. Was alles auf deinem Schuldschein einmal gestanden ist, was alles du angestellt hast und nicht angestellt hast und anstellen wolltest, etc., egal was das war, egal. Der Schuldschein ist durchgestrichen. Freund, der Schuldschein ist durchgestrichen. Die Sünde ist getilgt. Du bist begnadigt worden. Nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt. Wir kommen gerade dazu noch. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, hat er aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, den Schuldschein, die Sünde getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Mitgenommen aufs Kreuz von Golgatha. Die Fürsten, hör jetzt gut zu, die Fürsten und Gewalten, die Mächte der Finsternis hat er entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat er über sie triumphiert. Ein Triumphzug Jesu Christi. Wir ziehen einher im Triumphzug Jesu Christi. Wir waren dabei, wie er triumphiert hat. Er hat den Teufel öffentlich zur Schau gestellt. Öffentlich. Zur Schau gestellt. Durch seine Auferstehung. Hat jeder gewusst. Der Tod hat keinen Stachel mehr. Der Stein ist weg. Das Grab ist leer. So haben wir früher immer gesungen in der Kirche. In der katholischen Kirche, niemand wusste, was es wirklich bedeutet. Zumindest wir nicht. Wir Jugendlichen nicht. Ich glaube nicht, dass andere das wirklich verstanden haben, was es heißt. Er hat den Schuldschein durchgestrichen, der gegen uns sprach und seine Forderungen und Anklagen aufgehoben. Er hat getilgt, ans Kreuz geheftet. Die Fürsten und Gewalten, die Mächte der Finsternis, hat er entwaffnet. Öffentlich zur Schau gestellt durch Christus, hat er über sie triumphiert. Der Tod hat keinen Stachel mehr. Gehen wir zum Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2. Fangen wir in Vers 1 an. Wir haben das früher schon mal gelesen, aber es tut gut, das noch einmal zu lesen. Epheser Kapitel 2, Vers 1. Ihr wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Ihr wart einst darin gefangen, wie es der Art dieser Welt entspricht. Unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert und jetzt noch in den Ungehorsamen wirksam ist. Die Ungehorsamen sind die Menschen, die bisher geweigert haben, Jesus Christus gehorsam zu sein, ihn einzuladen in ihr Leben. In denen ist dieser Geist immer noch wirksam, der in den Lüften regiert. Da liegt was in der Luft. Hast du mal gehört, oder? Ja, in manchen Städten liegt was Besonderes in der Luft. In manchen Ländern ist es ganz finster, weil da dämonischen Kräfte in der Luft liegen und niemand etwas dagegen tut, weil die Menschen nicht gelehrt werden dort. Zu ihnen gehörten auch wir alle einmal, als wir noch von den Begierden unseres Fleisches beherrscht wurden. Als wir noch von den Begierden unseres Fleisches beherrscht wurden. Als wir noch regiert wurden von unserem Fleisch, von unserer Gefühlswelt. Wir folgten dem, was das Fleisch und das böse Sinn uns eingaben. Wir folgten dem, was unser böser Sinn, die Gefühle und die Augen und die Ohren, was wir gehört haben und gesehen haben, eingaben und waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie die anderen. Vers 4. Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus hat er uns wieder lebendig gemacht. Zusammen mit Christus. Aus Gnade steht hier. Aus Gnade seid ihr gerettet. Aus Gnade. Er hat uns mit Christus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Er spricht immer in der Vergangenheitsform. Die ganze Bibel im Neuen Bund ist Vergangenheitsform, weil es vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgotha ein für allemal vollbracht wurde. Wir müssen nur lernen, es zu begreifen, zu erkennen. Danach handeln und dann werden wir leben. Dadurch, dass ein Christus Jesus gütig an uns handelte, wollte er den kommenden Zeiten, in denen wir leben, den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft, keiner kann sich selbst erlösen. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Damit du nicht dir selber auf die Schulter klopfen kannst und sagst, du bist besser als andere. Ich hab's geschafft, ich hab die 10 Gebote gehalten, ich bin brav. Freunde, das ist Stolz, das ist Hochmut. Hochmut kommt vor dem Fall. Drum hat unser Gott begnadigt, alle in gleicher Weise, damit keiner von uns auf die Idee kommt, sich was einzubilden drauf. Ja, ich kenne Leute in den verschiedenen Religionsgruppen, die stolz sind auf ihre Erkenntnis. Stolz sind auf das, was sie erreicht haben. Stolz sind auf die Dinge, die sie getan haben, wie wenn sie sich selbst erlöst hätten. Und darum gibt es so viele Herausforderungen in religiösen Kreisen. Gott ist dabei, gerade aufzuräumen mit religiösen Leuten. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Also nur mal, denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Nicht aufgrund eigener Werke, damit keiner sich rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Nicht die Gott von uns verlangt. Gott verlangt von uns keine Werke, um errettet zu werden. Gott verlangt nicht von uns, dass wir etwas tun müssen für ihn, Nein, er will durch uns etwas tun und hat dafür im Voraus die Wege bereitet, die wir gehen sollen, von ihm geführt gehen sollen. Freunde, es kann doch nicht schwer sein, sich von Gott führen zu lassen und Wege zu gehen, die er bereitet hat, das Krumme gerade gemacht hat, das Unebene eben gemacht hat, Berge abgetragen hat, Täler ausgefüllt hat. Es kann doch nicht schwer sein, auf vorbereiteten Werken zu gehen, Wegen zu gehen. Weißt du, was schwer ist? Religiöse Werke sind schwer. Ständig für Gott Dinge tun zu wollen, für die du gar nicht berufen bist, was er nicht für dich ausgesucht hat, nur weil es jemand anderer auch macht, das ist schwer. Ständig Dinge zu tun, die Gott am Kreuz von Golgatha bereits erledigt hat, noch einmal zu tun. Paulus nennt es, du schlägst Christus wieder ans Kreuz. So sagt Paulus drüber. Okay? Nein, wir gehen vorbereitete Werke. Wir ziehen einher im Triumphzug Jesu Christi. Ihr wart tot infolge eurer Sünden und euer Leib war unbeschnitten. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein durchgestrichen, der gegen uns sprach. Seine Forderungen, die uns anklagten, sind aufgehoben worden. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn ans Kreuz geheftet hat. Vers 15, Kolosser 2, 15. Die Fürsten und Gewalten hat er entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt, durch Christus hat er über sie triumphiert. Freund, das betrifft auch uns, denn wir sind auch mit Christus auferstanden. Zu dem kommen wir dann im Kolosser Kapitel 3. Freund, wir gehen vorbereitete Werke des Triumphzugs Jesu Christi. Das kann nicht schwer sein. Nur eine Frage des Bewusstseins. Religiöses Denken steht dir vielleicht noch im Weg. Dieses religiöse Denken, was wir alles tun sollten. Christenpflicht nennen es manche, Freund. Wie wenn wir Pflichten hätten, die die Welt draußen nicht hat. Freund, nein, wir gehen vorbereitete Werke. Wir lassen uns vom Heiligen Geist führen. Söhne Gottes sind die, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Okay? Darum, Vers 16. Ich empfehle jetzt was. Stell dir jeden Tag mindestens einmal vor deinem geistigen Auge vor, diesen Lifestyle einherzuziehen in Triumphzug Jesu Christi. Dieser Siegeszug Jesu Christi, den wir dazugehören, mit dem wir mitgehen dürfen. Er geht uns voraus, wir gehen hinterher. Er führt uns, wir lassen uns führen. Stell dir das mindestens einmal am Tag vor. Freund, du wirst sowas von über den Dingen stehen künftig. Es wird dich nicht mehr bewegen, was die Regierung tut in Berlin. Wird dich nicht mehr bewegen. Gott sitzt am Thron und du ziehst dein Heer im Triumphzug Jesu Christi. Darum, Vers 16, soll euch niemand verurteilen wegen Speis und Trank oder wegen eines Festes oder eines Neumonds oder eines Sabbats. Das alles ist ja nur ein Schatten von dem, was kommen wird. Das ist alles religiöses Zeug. Gegenseitig sich verurteilen. Die machen das nicht richtig und die machen das nicht richtig. Und die Methodisten, die liegen da falsch und die Baptisten liegen dort falsch. Die Katholischen liegen da falsch und die Evangelischen liegen da falsch. So laufen die Diskussionen. Und die einen halten den Sabbat und die anderen halten ihn nicht. Und darüber wird gestritten. Freund, Jesus Christus ist der Sabbat. Und wir sind ein Teil von ihm. Das alles ist nur ein Schatten von dem, was kommen wird. Die Wirklichkeit aber ist Christus. Jesus Christus ist die einzige Realität. Die einzige Wirklichkeit. Wir sind ein Teil von ihm. Weißt du, wer du bist? Ein Teil des Leibes Christi. Erfüllt mit dem, der das All ganz sogar beherrscht. Warum hast du noch Minderwertigkeitskomplexe oder Gefühle? Christus ist die einzige Wirklichkeit. Wenn Christus wo auftritt, muss die Finsternis fliehen. Wenn der Leib Christi auftritt, muss die Finsternis fliehen. Warum die Finsternis so eine Macht hat in unserem Leben, in unserem Land, nicht in unserem Leben, in unserem Land so eine Macht hat, liegt darin, mein Freund, weil die Christen bis jetzt nicht geleuchtet haben. Daher konnte sich die Finsternis breit machen. Dort, wo das Licht unter den Scheffel gestellt wird, da hat die Finsternis High Life. Das ist das, was wir derzeit in Deutschland und in Amerika und anderen Ländern erleben. Okay, es liegt an uns, zu leuchten da draußen. Wir sind das Licht der Welt. Niemand soll euch verachten, die sich in scheinbarer Demut auf die Verehrung beruft, die er den Engeln erweist, der mit Visionen prahlt und sich ohne Grund, sagen wir ohne Grund, nach weltlicher Art wichtig macht. Das war jetzt der Vers 18, der klingt gut. Niemand soll euch verachten, der sich in scheinbarer religiöser Demut, religiöse Demut, auf die Verehrung beruft, die er den Engeln erweist, der mit Visionen prahlt, wie wenn etwas Besonderes wäre und sich ohne Grund nach weltlicher Art steppen mir da wichtig macht. Ohne Grund. Wir haben keinen Grund zum wichtig machen. Wir sind wichtig. Wir sind das Licht der Welt. Warum sollen wir uns nur wichtig machen auch müssen, wenn wir eh schon die Finsternis vertreiben, überall dort, wo wir auftreten? Wichtig machen müssen sich die, die noch nicht wichtig sind. Noch nicht wichtig sind die, die noch nicht in Christus sind. Total logisch, total einfach. Er hält sich nicht an das Haupt, der sich in scheinbarer Demut wichtig macht. Er hält sich nicht an das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch Gelenke und Bänder versorgt und zusammengehalten wird und durch Gottes Wirken wächst. Wenn sich jemand nicht an den Leib Christi hält, kann er sich auch nicht an das Haupt halten. Wenn er mit dem Leib nichts zu tun haben will, mit dem Leib Christi auf dieser Erde, braucht er nicht prahlen nach göttlichen Visionen oder braucht nicht sagen, ist Sohn Gottes, aber mit dem Leib Christi über nichts am Hut. Freunde, das funktioniert nicht, das gibt's nicht. Es gibt nur einen Sohn, der heißt Jesus Christus. Und wer in seinem Leib ist, im Galater Kapitel 3 kannst du nachlesen, haben wir ausführlich besprochen. Wer zu seinem Leib gehört, der ist Sohn Gottes. In Christus. Wenn ihr mit Christus gestorben seid und euch von den Elementen der Welt losgesagt habt, warum lasst ihr euch dann, als würdet ihr noch in der Welt leben, vorschreiben? Wenn du wirklich in Christus bist, mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden, dieser Welt gestorben, ins Reich Gottes auferstanden, wenn du wirklich in Christus bist und dich losgesagt hast von den Elementen dieser Welt und wenn du mit Christus gestorben bist, warum lässt du dann noch was vorschreiben von der Welt? Berühre das nicht. Das darfst du nicht essen und nicht berühren. Isst nicht davon. Fass das nicht an. Das alles wird verbraucht und dadurch vernichtet. Menschliche Satzungen und Lehren sind es, steht hier. Hast du schon einmal mitgekriegt, wie viele religiöse Leute diskutieren über alles mögliche Details? Und sie diskutieren über menschliche Satzungen. Denn über Christus gibt's nichts zum Diskutieren. In der religiösen Wüste, wo sie die Runden ziehen, gibt's Diskussionsrunden. Wir diskutieren heute über die Bibel, hat einmal zu mir gesagt. Freund, was müssen wir über die Bibel diskutieren? Sagt man das? Das Wort. Er sprach und es ward und hier ist es aufgeschrieben. Gibt's nichts zum Diskutieren. Er hat nie gesagt, geht hin in alle Welt und diskutiert. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt und bringt den Menschen eine gute Nachricht. Menschliche Satzungen und Lehren sind es. Man sagt zwar, steht im Vers 23 dann, in ihnen liege Weisheit. Es sei ein besonderer Kult, ein Zeichen von Demut, seinen Körper zu kasteien. Ich würde nicht sagen gegen die Fitnessclubs, aber wenn jemand seinen Körper zum Götzen macht, mein Freund, da kommt er nicht weit im Leben. Nicht weit. Man sagt zwar, in ihnen liege Weisheit. Ja, Paulus hat auch gesagt, wir sollen uns körperlich ertüchtigen. Er hat aber auch dazu gesagt, sie nutzt nur wenig, aber es ist besser los als nicht. Du mach deinen Körper nicht zu deinem Herrgott. Verehre nicht deinen Körper. Einer meiner Söhne, wie wir nach Amerika gekommen sind, war 16 Jahre alt. Und er sofort hat sich einschreiben lassen in All-American Fitness Club. 5 Uhr früh jeden Tag. Ich zeig's dem Arnold Schwarzenegger, da gibt's noch einen Österreicher, der da ganz gut ist. Weil er ist sehr relativ weit gekommen, sein Leib, sein Körper hat geglänzt wie ein Speckschwarten. Und eines Tages habe ich ihm gesagt, Karl, habe ich gesagt, der Kali, weiß ich mir genau, weißt du wie ich, habe ich gesagt, glaubst du, dass das was bringt? Du kommst mir vor wie jemand, der sich vor den Computer hinlegt und die Hardware poliert. Aber wenn du die Hardware polierst, habe ich gesagt, wenn du die Hardware polierst, deswegen ändert sich der Output des Computers nicht. Deswegen wird der Computer nicht attraktiv und interessanter, nur weil du die Hardware polierst. Input bestimmt den Output. Und der Bursch hat das registriert. Und er war 18, wie er dann ins selbe College gegangen ist, wie seine Mutter und ich. Und ist heute ein großer, großartiger Mann geworden. Weil er begonnen hat, in sich zu investieren. Input bestimmt den Output, nicht das Polieren des Computers. Du kannst deinen Körper noch so kasteien, es bringt dir nichts. Man sagt zwar, steht da, in ihnen liege Weisheit, es sei ein besonderer Kult, ein Zeichen von Demut, seinen Körper zu kasteien. Doch es bringt keine Ehre ein, steht hier, sondern befriedigt nur die irdische Eitelkeit. Wenn ich jetzt auf die Zehen gestiegen bin, vergib mir, aber ich hab's gut gemeint. Es hilft dir vielleicht, verstehst du, es hilft dir vielleicht. Ich hab nicht gesagt, du sollst jetzt nicht mehr fitnessen gehen, habe ich nicht gesagt. Ich hab nur gesagt, du sollst deinen Körper nicht vergöttern, zum Götzen machen. Okay? Gut. Gehen wir zum Galater Kapitel 3. Ihr seid mit Christus auferweckt. Vers 1. Ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben. Gestorben ist gestorben. Mit Christus gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Nur mal. Eine Spitzenstelle, ein klares Wort. Kolosser Kapitel 3, Vers 1. Ihr seid mit Christus auferweckt. Ihr seid mit Christus auferweckt. Ihr seid. Du bist mit Christus auferstanden. Unter einer Voraussetzung. Es kann nur jemand von Toten auferstehen, der vorher tot war. Bist du dieser Welt gestorben? Du kannst nicht zwei Herren dienen, dem Weltsystem und Gott. Niemand kann zwei Herren dienen, steht im Matthäus-Evangelium. Du wirst entweder den einen hassen oder den anderen lieben oder umgekehrt. Du kannst nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon, dem Weltsystem. Ja, wir können im Weltsystem den Menschen dienen, aber nicht dem System dienen. Bist du dieser Welt gestorben, dann bist du auch, wenn du ihn eingeladen hast, Jesus Christus eingeladen hast, mit Christus auferstanden. Du bist bereits auferstanden. Ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Christus sitzt zur Rechten Gottes. Freund, vergiss nicht, wenn Christus das Haupt zur Rechten Gottes sitzt und du sein Leib sein willst und auch zur Rechten Gottes zu sitzen, dann musst du mit Christus gestorben sein, dieser Welt gestorben sein und mit Christus auferstanden sein, zu einem neuen Leben. Ihr seid mit Christus auferweckt, darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Fokus auf das Himmlische und nicht auf das Weltliche. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Worauf fokussierst du von Montag bis Sonntag? Fokussierst du auf das Himmlische, auf das Reich Gottes? Beginnst du zu denken, wie Gott denkt, zu handeln, wie Gott handeln würde? Oder fokussierst du von Montag bis Freitag, Samstag auf das Weltliche? Was nimmst du wichtiger am Montagvormittag? Das Irdische, das Weltliche oder das Himmlische? Wichtige Fragen. Ich fordere dich heraus. Meine Aufgabe ist es, zu challengen. Ich möchte nicht deine Ohren kitzeln. Nein, ich möchte dich herausfordern. Ihr seid mit Christus auferweckt, darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Du sollst streben, ein Streber sein. Stell dir vor, Paulus fordert uns auf, Streber zu werden. Wonach streben wir denn? Ich möchte meine Ziele erreichen. Ich habe mir Ziele gesetzt. Und ich komme nicht richtig weiter. Freund, geh vorbereitete Werke, Wege mit Gott. Und du kommst dorthin, wo du hingehörst. Immer zur richtigen Zeit. Immer am richtigen Ort bist du zur richtigen Zeit. Weil er dich führt. Ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist. Wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Weltliche. Nicht auf das Irdische. Fokussiere auf deine Position in Christus zur Rechten des Vaters, dann wirst du vollmächtig unterwegs sein, souverän unterwegs sein auf dieser Erde, egal was da draußen passiert. Fokussierst du aber auf die Probleme dieser Welt, was manche Leute gern tun, bei uns auch im Haus, verstehst? Das ist ein großes Haus, ja. Fokussierst du auf das Weltliche, dann wirst du frustriert sein, weil die Dinge nicht eintreffen, die du geglaubt hast, dass sie eintreffen müssen, aufgrund der Videos, die du Juli anschaust. Gott sitzt am Thron. Er macht den Reset, nicht der Teufel. Okay? Danke, dass du mir zugehört hast. Und jetzt nicht böse bist auf mich. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische, denn ihr seid gestorben. Gestorben ist gestorben, halbert gestorben gibt's nicht. Ein bisschen sterben. Weißt du, ich habe in religiösen Kreisen immer wieder gehört, du musst nur mehr sterben. Wie kann man denn mehr sterben? Ich bin positionell bereits gestorben mit Christus. Alleine durch die Wiedergeburt bin ich ein Teil seines Leibes geworden und dann muss ich noch alles abtöten, was weltlich in mir ist. Denken erneuern, haben wir ausführlich besprochen. Gedankengebäude niederreißen, unsere Seele reinigen. Und wichtige Prozesse, damit der Geist Gottes in uns auf die richtige Seele trifft. Im Herzen und dann dein Herz eine Menge Power freisetzt. Darüber haben wir vor 3-4 Stunden gesprochen. Erinnerst du dich? Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Freund, offenbar werden in Herrlichkeit. In Herrlichkeit. Wir werden in dieser Welt da draußen offenbar in Herrlichkeit. Wenn wir mit Christus gestorben sind, mit Christus auferstanden sind. Die Frage hier in diesen 3 Versen ist, 3 Fragen an sich. Die erste Frage sagt mir, wonach ich streben soll. Die zweite Frage sagt mir, worauf ich fokussieren soll. richtet euren Sinn. Die dritte Frage stellt sich hier oder die ist, bist du mit Christus gestorben? Bist du gestorben mit ihm? Dann kannst du auch auferstanden sein mit ihm. Und ein total neues Leben beginnt, ein Auferstehungsleben. Lassen wir es zu, dass Christus in unserem Leben, Vers 4, offenbar wird. Oder stellen wir das Licht unter den Scheffel, damit es keiner sieht, dass ich auch zu diesen Jesus Folgern, Nachfolgern, Brüdern und was immer gehöre. Weißt du, ich habe so viele U-Boot-Christen kennengelernt, die am Montag wieder in die Firma gehen und die ganze Woche kriegt niemand mit, was am Sonntag gesagt hat, dass er glaubt. Wir müssen mehr Konsequenz haben. Erinnere dich an die Gemeinde in Laodicea, von der wir gesprochen haben. Ihr seid weder heiß noch kalt. Weil ihr lau seid, werde ich euch ausspeien. Kannst du dich erinnern? Darum, steht im Vers 8, im Vers 5, darum, aufgrund der vier Verse voraus, darum tötet, was irdisch an euch ist, was noch weltlich an euch ist, was noch fleischlich an euch ist. Tötet, Freunde, das ist ein wahrscheinlich lebenslanger Prozess. Dieser Prozess, die Dinge nicht, ich muss mich töten, ich bin schon gestorben in Christus. Ich muss nur mehr töten, das, was noch bei mir herumhängt, so an komischen Dingen, an fleischlichen Dingen. Die Begierden zum Beispiel. Wir sind positionell mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden. Vers 5. Darum tötet, was irdisch an euch ist. Die Unzucht, die Schamlosigkeit, die Leidenschaft, die bösen Begierden und die Habsucht, die ein Götzendienst ist. Freunde, geh mal davon aus, dass du Unzucht getötet hast in deinem Leben. Geh davon aus, dass Schamlosigkeit getötet hast in deinem Leben. Porno und solche Sachen interessieren dich nicht. Geh davon aus, dass du nicht mehr leidenschaftlich bist in weltlichen Dingen. Das brauche ich jetzt dringend. Aber es gibt immer noch die Habsucht. Ich möchte mehr. Habsucht ist die Wurzel allen Übels. Habsucht, nicht haben. Gott will, dass wir sein Reichtum verwalten. Die Erde gehört ihm durch und durch. Bis zum höchsten Hochhaus in Dubai gehört alles meinem Vater. Okay? Die gehört ihm. Wir sind Erben. Gegen's Haben hat Gott nichts. Er hat es den Seinen vererbt. Er will nur nicht, dass wir habsüchtig werden. Süchtig nach Geld. Süchtig nach Autos. Süchtig nach Häusern. Häuser und Autos sind spitze. Geld gibt viele Optionen, gibt dir viele Möglichkeiten, das Gute zu tun. Die Sucht ist es. Die Habsucht ist die Wurzel allen Übels. Darum tötet, und die Habsucht steht dort, darum tötet, was irdisch an euch ist, zum Beispiel die Habsucht. Das andere, das musst du wissen, wie weit du bei der Unzucht schon gereinigt bist, oder Schamlosigkeit, oder ich weiß nicht, was in anderen Übersetzungen da genau steht, oder Leidenschaften, negative Leidenschaften, böse Begierden, die Habsucht, die ein Götzen ist. All das zieht den Zorn Gottes nach sich. Willst du, dass der Zorn Gottes dich trifft? Willst du das? Der Zorn Gottes kommt. Gott hat schon oft in der langen Laufbahn dieser Erde, hat er schon oft den Zorn Gottes gebraucht, um sein Volk auf den richtigen Weg zu bringen. Er nimmt dich in Zucht, steht hier, die Laodiceer. Darum tötet. Das, was noch weltlich an dir ist, tötet, damit du heiß wirst für Christus. Nichts unter den Teppich kehrst und dich versteckst, nur weil damit ja niemand weiß, dass du auch Christ bist. Das zieht den Zorn Gottes nach sich. Habsucht zieht den Zorn Gottes nach sich. Früher seid auch ihr darin gefangen gewesen und habt euer Leben davon beherrschen lassen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du redest ja jetzt von dir. Früher seid auch ihr darin gefangen gewesen und habt euer Leben davon beherrschen lassen. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen. Vers 8. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen. Was glaubst du, was jetzt kommt? Zorn? Wut? Oh, Wutbürger? Stell dir vor, ich bin ein Wutbürger. Nein, ich bin kein Wutbürger. Ich habe keine Wut über die Regierung. Ich bete für sie. Du sollst auch deine Feinde lieben. Du sollst für sie beten und und. Steht alles geschrieben. Aber nicht wuten. Wütig sein oder Wut haben. Zornig sein, Wut, Bosheit. Auch Lästerungen und Zotten sollen nicht mehr über eure Lippen kommen. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen, steht da. Einfach ablegen. Kann nicht schwer sein. Ablegen. Ich habe jetzt einen Schreiber und jetzt lege ich ihn ab. Du sagst es, so einfach ist es nicht. Hast recht, es ist nicht so einfach, weil es die Begierden des Fleisches immer noch gibt, die man abtöten muss. Je mehr du dich mit dem Heiligen Geist beschäftigst und mit der Gnade Gottes beschäftigst, umso schneller bist du frei von diesen Dingen. Die Gnade Gottes reinigt dich. Das Blut Jesu Christi hat dich bereits gereinigt. Die Gnade Gottes offenbart dir, was bereits alles geschehen ist. All das zieht den Zorn Gottes nach sich. Freund, wundere dich nicht, wenn der Zorn Gottes manchmal dich erwischt. Wenn du nicht bereit bist, die Dinge abzulegen, die absolut nichts bringen. Ja, Paulus hat gesagt, alles ist erlaubt. Er hat aber im nächsten Vers gesagt, im nächsten Halbsatz gesagt, aber nicht alles nützt. Früher seid auch ihr darin gefangen gewesen und habt euer Leben davon beherrschen lassen. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen. Zorn, Wut und Bosheit, auch Lästerungen und Zotten sollen nicht mehr über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht. Denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt. Vers 9. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt. Vers 10. Und seid zu einem neuen Menschen geworden. Wir sind in Christus neue Menschen, eine neue Rasse Mensch. Das vor dem Tod Jesu Christi und vor der Auferstehung Jesu Christi nicht gegeben hat. Wir sind Söhne Gottes auf dieser Erde, total neue Spezies. Vorher gab es nur Juden und Heiden, Volk Israel und die Heidenvölker. Gibt es einiges zum Sagen dazu. Jetzt aber sollt ihr es alles ablegen. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und seid zu einem neuen Menschen geworden. Siehst du dich schon als neuen Menschen? Freund, wenn du dich noch nicht so siehst, wie wenn du ein neuer Mensch wärst, wenn du immer noch die alte Josepha siehst im Spiegel, Freund, dann würde ich noch mal eine klare Entscheidung treffen an deiner Stelle und Jesus Christus einladen in dein Leben. In dein Bewusstsein, dass du mit ihm gestorben bist und mit ihm auferstanden bist. Du bist zu einem neuen Menschen geworden. Du musst dich auch so sehen, sagt die Schrift an einer anderen Stelle. Wir müssen uns auch so sehen, wie Gott uns sieht. Ein neuer Mensch. Darum habe ich das Buch geschrieben, auch kürzlich einmal. Der neue Mensch hat das letzte Wort. Wir haben das letzte Wort. Wir sitzen am Thron des Vaters, zur Rechten des Vaters, ausgestattet mit Vollmacht und Autorität über alle Macht des Feindes. Na, wer glaubst du, hat das letzte Wort? Der neue Mensch in Christus hat das letzte Wort. Ihr seid zu einem neuen Menschen geworden. Vers 10. Der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Wir werden ständig erneuert. Du bist heute nicht mehr derselbe, der es gestern gewesen bist. Wenn du nur 10 Minuten zugehört hast, kannst du nicht mehr dasselbe sein. Du wirst morgen nicht mehr dasselbe sein, wie gestern gewesen bist. Sag nie zu einem Menschen, bleib so wie du bist. Das ist eine Beleidigung. Also die Tante Mitzi, ehrlich, die Tante Mitzi, wirklich die Tante Mitzi, hat einmal zu mir gesagt bei der Verabschiedung, bleib so wie du bist. Da habe ich gesagt, Tante Mitzi, ich denk nicht einmal dran. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will weiter wachsen. Sag ja nicht zu mir, bleib so wie du bist. Okay? Nein, wir werden Tag für Tag erneuert, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn, den Schöpfer, den Vater, immer mehr zu erkennen. Wo das geschieht, gibt es nicht mehr Griechen oder Juden. Es gibt keine Beschnittenen mehr oder Unbeschnittenen, keine Fremden, keine Skythens, keine Sklaven, keine Freien, sondern Christus ist alles und in allen. Christus, alles und in allen. Und ich habe euch das schon mal gezeigt im Galater Kapitel 3. Und ich möchte das nochmal wiederholen. Galater Kapitel 3, Vers 26. Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Alle durch den Glauben. Söhne Gottes in Christus Jesus. Durch den Glauben. Nicht, weil du dir das wünschst. Durch den Glauben. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Wir sind Leib Christi geworden. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht mehr Sklaven und Freie, nicht mehr Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber zu Christus gehört, zum Leib Christi gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Ihr seid Erben dessen, was Gott geschaffen hat. Kraft der Verheißung. Warum habe ich das jetzt noch einmal gelesen? Ganz einfach. In Christus gibt es auch nicht mehr Mann und Frau. Auch Mann und Frau haben dieselbe Position in Christus. Der Mann ist in den Augen Gottes nicht wichtiger als die Frau. Der Mann ist nur in der Ehe das Haupt der Familie. Aber nur weil er Mann ist, hat er keine Vorrechte da draußen in der Welt. Das sagt die Schrift. Das sagt nicht eine bestimmte Partei. Das sagt die Schrift. Okay? Ja, in der Ehe. Vielleicht kommen wir noch dazu. In der Ehe ist der Mann das Haupt der Familie. Die Frau ist sein Leib. Okay? Ich glaube, wir kommen sogar im Kolosserbrief noch zu dem Thema. Wahrscheinlich in der nächsten Stunde. Mir war nur wichtig jetzt, damit uns bewusst ist, in Christus, dem neuen Menschen, Leib Christi, gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Weil zwischen Männern und Frauen gibt es nur einen Hardware-Unterschied, den ich da nicht erklären muss. Zwischen Männern und Frauen gibt es einen Softwareunterschied, der manchmal entscheidend ist. Die Frauen haben Programme, Softwarepakete bekommen, die wir Männer gar nicht wissen, wie die gehen. Die Frauen haben Apps eingebaut, die wir Männer nicht haben. Darum tun wir uns manchmal so schwer beim Frauen verstehen, weil die was mitbekommen haben, was Männer nicht mitbekommen haben. Gott hat zuerst den Mann erschaffen. Dann hat er angeschaut und hat gesagt, eigentlich hätte ich was Besseres zusammenbringen müssen. Und dann hat er die Frau gemacht, die Eva. Darum nennen wir sie die bessere Hälfte. Wir nennen die Frauen die bessere Hälfte, stimmt's? Und das stimmt auch so. Sie haben Softwareprogramme, die wir Männer nicht beherrschen, nicht einmal bedienen können. Also ich bin schon über 50 Jahre verheiratet, für den Fall, dass du das nicht weißt. Derzeit mit meiner dritten Frau, und das ist meine letzte, das ist hundertprozentig sicher. Ich weiß, wie Ehe geht und was man in der Ehe tun sollte und oft verpasst. Gerade wir Männer müssen uns da sehr bei der Nase nehmen. Vielleicht reden wir nochmal über das Thema. Aber es gibt nichts Schöneres, das kann ich dir sagen, als in einem Ehebund zu sein. Nicht in einer Partnerschaft, sondern in einer Ehebund. Partnerschaft ist 50-50. Jeder gibt 50, der andere auch 50 und so leben wir miteinander hin. Nein, Ehe ist 100-100. Ich sterbe in meine Frau hinein, sie stirbt in mich hinein. Wenn zwei eins sind, können sie bitten um was sie wollen, sie werden es empfangen. Meine Frau und ich haben entschieden, wie wir geheiratet haben. Es gibt ein Bekenntnis, das wir jeden Tag mehrmals sagen. Und das Bekenntnis heißt, Karl und Annette, der Vater, Sohn Jesu Christi und der Heilige Geist, diese fünf sind eins. Wir sind eins. Zwei und drei sind nicht fünf, sondern eins. Bekennen wir jeden Tag mehrmals. Wir sind verschmolzen mit der Herrlichkeit Gottes. Wir sind verschmolzen mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir sind verschmolzen in der Gerechtigkeit Gottes. Freund, aus dieser Tatsache heraus kommt die Power, kommt diese Salbung, diese Kraft Gottes, die du spürst, wenn du mir zuhörst. Das ist nicht der Karl. Der Karl ist gestorben. Der Auferstandene spricht zu dir und ich weiß wirklich, was das heißt. Und bin ständig noch am Lernen, was es heißt. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Ich im Vater, er in mir. Ich in Christus, er in mir. Christus und ich gemeinsam im Vater. Und der Ehebund mit der Frau gehört dazu. Für mich wäre es undenkbar gewesen, nachdem ich meine Frau verlassen hat vor 5 Jahren. Von heute auf morgen kann man sagen. Ohne Streit. War für mich klar. Klar. Ich habe keinen einzigen Euro ausgegeben für einen Rechtsanwalt. Streiten um Geld war für mich keine Option. Ich habe gewusst, von Gott gewusst, wenn sie geht, er segne mich wieder. Ich habe ihr gesagt, ich habe meiner Frau gesagt, du nimmst da mit, was du gern mitnehmen möchtest in deine Zukunft. Ich weiß, Gott segne mich wieder. Aber mir vom ersten Augen klar. Eine Lebenspartnerschaft, so Partnerschaft, was die, wie manche sagen, ich heirate nie mehr wieder, kam für mich nicht in Frage. Ehebund ist was Heiliges. Und in dieser Ehebund, gemeinsam mit dem neuen Bund, macht einen kraftvollen neuen Menschen. Wollte ich nur sagen. Egal, was dir widerfährt, mein Freund, egal, was dir widerfährt, Gott hat immer eine bessere Lösung, als die du vorher gehabt hast. Immer. Okay. Und seid zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Um ihn zu erkennen. Wo das geschieht, also es geht hier um Erkenntnis. Wir müssen es erkennen, was das heißt. Dieser Welt mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden, zur Rechten des Vaters sitzen. Wir müssen wissen, was das heißt. Ich zeichne es noch einmal auf. Wir haben die Schöpfers gehabt. Das ist Reich Gottes. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist das Reich Gottes. Das ist der Panzer der Gerechtigkeit, an dem alle feurigen Geschosse abprallen. Und wo sitzen die, Annette und ich? Wo sitzen wir denn? Wir sitzen hier im Herzen des Vaters. Sind wir positioniert. Zur Rechten des Vaters sitzend mit Christus als Haupt. Tempel des Heiligen Geistes erfüllt mit dem, der das All ganz und gar beherrscht. Das ist unsere Position. Da draußen ist die religiöse Welt und noch weiter draußen ist Ägypten. Die Finsternis. Das Weltsystem. Und es gibt sehr viele religiöse Leute, die im Weltsystem zu Hause sind und am Sonntag religiös sind. Aber zu Hause im Weltsystem. Okay. Nein, wir müssen von neuem geboren werden. In Christus zur Rechten des Vaters sitzen. Hier sitzen, das ist Reich Gottes. Das verheißene Land, wo Milch und Honig fließen, wo es keinen Mangel gibt. Jetzt gibt es keinen Mangel, mein Freund. Wenn du hier sitzt, gibt es keine Krankheit. Krankheit ist Mangel, Gesundheit.
Wenn du hier sitzt, gibt es keine Schuldgefühle mehr. Alles getilgt, alles gereinigt. Wenn du hier sitzt, hast du Himmel auf Erden. Nur es gibt ganz wenige, die in dem Bewusstsein leben, dass das ihre Positionierung ist. Ich habe das schon mal gesagt vor etlichen Stunden. Es gibt so viele Firmenchefs, die gehen zu Seminaren, um ihre Firma zu positionieren. Positionierungsseminare wochens. Und das ist ja nicht schlecht. Ich war sogar einer der Keynote-Speaker beim großen deutschen Positionierungskongress vor ein paar Jahren. Ich weiß, womit sich die Unternehmen beschäftigen. Aber ich kann immer noch sagen, was willst du deine Firma positionieren, wenn du selber nicht mehr weißt, wo du positioniert bist? Ich muss doch zuerst mich als Unternehmer positionieren. Wissen, wo ich meine Position habe, wo ich positioniert bin. Aus dieser Position der Vollmacht und Autorität heraus kann ich dann mein Unternehmen führen und ein Segen sein für Mitarbeiter und Kunden. Okay. Wo haben wir aufgehört? Also, Vers 10 nochmal. Und seid zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Wo das geschieht, gibt es nicht mehr Griechen oder Juden, Beschnittene, Unbeschnittene, Fremden, Sküten, Sklaven oder Freie, sondern Christus ist alles und in allem. Ihr seid von Gott geliebt. Seid seine auserwählten Heiligen. Wir sind seine auserwählten Heiligen in Christus. Darum begleitet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, milde Geduld. Ertragt euch gegenseitig, vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In euren Herzen herrsche der Friede Christi. Dazu seid ihr berufen, als Glieder des neu einen Leibes. Seid dankbar. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch, in euch. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, singt Gott in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes Gnade. Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Durch ihn dankt Gott dem Vater. Immer wieder dankt dem Herrn. Dankt dem Herrn, dankt dem Herrn. Weil die letzten fünf Verse, sechs Verse ungefähr, ging's darum, wie sollen wir uns verhalten auf dieser Erde? Wir sind der Welt gestorben. Wir sind dieser Welt gestorben. Aber weil wir noch in dieser Welt leben, soll man an unserem Verhalten erkennen, dass wir von einer anderen Welt sind, vom Reich Gottes sind. Christsein, hört nur mal zu, Christsein ist kein Verhalten. Christsein ist die Natur Gottes in uns. Du kannst dich benehmen wie ein Christ oder keiner sein. Du kannst dich benehmen wie ein Hund oder keiner sein. Man wird ein Hund, weil man als Hund geboren wurde. Man wird Christ, weil man von Neuem geboren wurde, aus dem Geist Gottes. Und dann gibt es natürlich einen neuen Lifestyle, der dir Freude macht. Es macht dir Freude, mein Freund, diesen Lifestyle zu leben. Steht hier im Vers 12, haben wir angefangen. Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum begleitet euch mit aufrichtigem Erbarmen. Wir fangen da nächste Stunde wieder an. Und dann geht's weiter, wie wir in Christus als ein neuer Mensch in unserer Ehe leben sollen. Vers 18, ihr Frauen. Da ist es nicht weiter. Hochinteressant. Freund, wir haben so ein wunderbares Leben auf dieser Erde. Gott hat es geschenkt. Gott hat es geschenkt. Nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, damit keiner sich rühmen kann. Freund, meditiere darüber, wer du in Christus bist. Was es heißt, nicht mehr ich lebe. Christus lebt in dir. Du kannst dir vorstellen, dass wenn du aus der Auferstehungspower heraus dein Unternehmen führst, viel mehr bewegen kannst, als aus eigener Kraft es zu führen, mit deinen Hirn und menschlichen Erfahrungen, menschlichem Denken. Bist immer der Zweite. Wenn du mit der dem Geist Gottes in dir, mit dem Betriebssystem des Reiches Gottes in dir deine Firma führst, mein Freund, dann wirst du Dinge erleben, die kannst du vorher nicht vorstellen. Und darum ist es für jeden Unternehmer, der auch Führungskraft ist im Namen Gottes, christlicher Unternehmer, Führungskraft auf dieser Erde im Namen des Herrn, das ist so wichtig, dass er weiß, wer er in Christus ist, was ein neuer Mensch ist und welche Vollmacht und Autorität ihm verfügbar ist. Ich wünsche euch eine wunderbare, herrliche Woche und wir sehen uns bei der nächsten Lernheit wieder.